Die wunderbare Welt der Steuern. Oder es, wie es auch heißen kann, Planung des Beginns der Selbstständigkeit, steuerliche Anmeldung, Einrichtung, Rechnungswesen. Das alles und noch viel mehr wurden heute verhandelt von 8 bis 12. Und ich sag mal so, es ist komplizierter als ich dachte, aber auch weniger uninteressant. Ich gehe mal davon aus, dass ich als Selbstständiger natürlich nicht mehr auf Lohnsteuerkarte arbeite. Wenn man das aber nie wissen kann, haben wir da nochmal so eine kurze Einführung bekommen, nämlich es gibt Steuerklasse 1 als höchste Steuerklasse für Singles und Kinderlose. Menschen mit einem Kind sind dann Steuerklasse 2, die haben dann einen höheren Freibetrag, weil die haben ja Kinder. Und ich habe einen Freibetrag als Single und kinderloser Mensch in Steuerklasse 1 von 9.004 Euro. Das ist Gewinn ohne Versteuerung. Das klingt erstmal nicht schlecht. Und eigentlich sind es nur 8.004 Euro, aber dazu kommen nochmal 1.000 Euro Werbungskosten, die pauschal einfach abgerechnet werden, egal ob ich das habe oder nicht habe. Darunter fallen auch BAföG-Rückzahlungen zum Beispiel, die man leisten muss. Ich habe leider kein BAföG bekommen, aber wenn man das bekommen hat, dann kann man das damit einrechnen. Jetzt ist es natürlich so, dass ich davon ausgehe, dass ich nicht so viel auf Lohnsteuerkarte arbeite, sondern mehr auf Rechnung. Und dann wird es nochmal spannend, weil dann funktioniert ja alles nochmal ganz anders. Meine Ausgaben muss ich in beruflich und privat trennen. Sie meinte am Anfang, reicht vielleicht noch ein Schuhkarton jeweils, aber irgendwann nicht mehr. Und sie hat auch empfohlen am Anfang, dass man das jeden Monat auflistet. Auflisten heißt in dem Fall, dass man Kassenzettel aufklebt oder Quittungen, je nachdem. Und zwar Stichwort Thermopapier. Sie wussten es vielleicht noch nicht, aber es gibt Thermopapier und damit muss man sich beschäftigen, wenn es um Steuern geht. Denn Thermopapier verblasst im Laufe der Zeit und da Unterlagen 10 Jahre lesbar sein müssen, muss man das kopieren und dann nochmal daneben kleben und dann 10 Jahre aufheben. Ich bin mir nicht sicher, ob Kopien 10 Jahre lesbar sind. Einfach weil ich vor 10 Jahren nichts kopiert habe, was ich jetzt noch angucke. Aber ich probiere das ab heute aus und in 10 Jahren werde ich Ihnen sagen, ob es funktioniert. Warum ich das ab heute ausprobiere, ist auch einfach zu erklären. Denn ich kann jetzt schon alles sammeln, obwohl ich meine Existenz offiziell noch nicht gegründet habe. Denn man kann vorgezogene Gründungskosten geltend machen. Das heißt also, das Papier, was ich jetzt brauche, um mir aufzuschreiben, wie ich das später abrechne, könnte ich, wenn ich es gekauft habe, den Kassenzettel abheften und dann als vorgezogene Gründungskosten später angeben. Kurzer Bogen, das habe ich hier notiert. Einkommensteuer und Lohnsteuer, genau. Das ist ein interessantes Nebending. Wir haben ganz viel erzählt über Steuern und was wir machen müssen. Und dann sind wir auch immer zwischendurch so ein bisschen abgeschweift. Und ein Schweif, den fand ich ganz interessant, nämlich dass Einkommensteuer und Lohnsteuer das gleiche sind. Warum das unterschiedlich heißt, liegt in der Herkunft der Begriffe. Lohnsteuer war früher die Bezeichnung für körperliche Arbeit. Also Menschen, die körperliche Arbeit geleistet haben, haben Lohn bekommen. Und Menschen, die geistige Arbeit geleistet haben, haben ein Einkommen bekommen. Und deswegen hat man unterschieden in Einkommensteuer und Lohnsteuer. Heute ist es beides das Gleiche. Also ob man nun Lohnsteuer oder Einkommensteuer hat, es ist egal, es ist identisch. Steuern gibt es ja auf alles. Also es gibt, das wusste ich so ungefähr, aber so genau eigentlich auch nicht, was jetzt welchen Steuersatz hat. Es gibt nämlich alle Lebensmittel außer Getränke haben 7%, denn die fallen unter Waren des täglichen Bedarfs. Waren des täglichen Bedarfs sind auch Zeitungen, also Presseerzeugnisse, nicht unbedingt alle Bücher, aber wohl Zeitungen und interessanterweise Blumen. Warum, weiß ich nicht so genau. Aber täglicher Bedarf ist ja nicht schlecht. Das würde heißen, könnte mir täglich Blumen kaufen. Ob das jetzt ein tatsächlicher Bedarf ist, sei dahingestellt, aber vielleicht schon. Genau, und also das sind die Waren des täglichen Bedarfs und die haben immer 7%. Getränke haben mittlerweile 19 auch. Ebenso alle anderen Dinge eigentlich. Und dann haben wir überlegt, okay, was kosten denn unsere Angebote, unsere Waren, also unsere Leistungen? Und zwar ist es so, dass private Weiterbildungskurse zu geben, also ein Honorar, hat immer 19% Steuer. Also alles, was ich anbiete, was am Ende ein Honorar, also auch die Dozententätigkeit, wo es auf ein Honorar hinausläuft, das wird mit 19% besteuert. Aber wenn es um eine kreative Tätigkeit geht, im Sinne von einem schöpferischen Prozess, dann wird es nur mit 7% besteuert. Also zum Beispiel bei uns war das so, wenn sie ein Bild malt, dann ist es mit 7% zu versteuern. Wenn sie einen Kurs gibt, wie andere ein Bild malen sollen, dann ist es theoretisch mit 19% zu versteuern. Wenn ich also medienpädagogisch arbeite und anderen erkläre, wie sie Radio machen können, dann ist es mit 19% zu versteuern. Und wenn ich selber Radio mache, einen Beitrag zum Beispiel, ist es ein schöpferischer Prozess und der wird mit 7% besteuert. Es ist leider aber dann doch nicht so einfach, wie ich das gerade versucht habe zu erklären, glaube ich. Aber ich habe es mir hier so schön einfach aufgeschrieben. Und am Ende ist es Auslegungssache. Das war auch so der O-Ton, den ich so im Gedächtnis behalten habe. Wenn ich das gut begründen kann, kann auch mein Kurs, den ich gebe, eher eine kreative Tätigkeit sein und kein Dozententätigkeit und dann ist es schöpferisch und dann sind es 7%. Aufpassen muss man, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, die ein Gewerbe haben. Denn dann kann ein Abfärbeeffekt entstehen. Ich dachte ja erst, sowas gibt es nur so bei Wäsche, ne? Sie wissen schon, rotes Hemd in weißer Maschine. Oder irgendwas anderes, was einem passieren kann. Keine Ahnung, schwarze Socke und dann ist alles grau oder so. Aber der Abfärbeeffekt im Bereich der Steuern bezeichnet tatsächlich die Tatsache, dass in einer Partnerschaft oder bei Gemeinschaften das Gewerbe abfärbt und man dann auch als Gewerbe zählt und nicht mehr als Selbstständiger im Sinne von freiberuflich. Und zwar schon, wenn 5% Gewerbe sind. Also das Beispiel war, es gibt eine Ateliergemeinschaft. Und da drin ist unten ein Ladengeschäft. Das ist ein Gewerbe. Und dieses Ladengeschäft könnte abfärben auf jemanden, der dort oben mit seinem Atelier hat, sodass das Atelier dann auch Gewerbe ist. Das ist insofern interessant, als dass man natürlich ja wissen muss, was ist man denn? Ist man jetzt Gewerbe oder selbstständig tätig? Ich weiß nicht, ich finde es. Also ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich finde es schon ein bisschen verrückt, der Abfärbeeffekt. Ja, dann ging es ein bisschen um Einzelunternehmer und GmbH. Also ein Einzelunternehmer ist voll haftbar, auch privat. Das heißt, wenn ich jetzt Mist baue, dann bin ich da komplett mit haftbar, mit meinem letzten Kleide, was ich am Leib trage sozusagen. Sollte es ein wertvolles Designerkleid sein, bin ich haftbar. Eine GmbH dagegen braucht 25.000 Euro Gründungskapital. Und dann, wenn da irgendwas passiert, dann haftet man sozusagen mit diesem Gründungskapital. Interessant und sehr beruhigend fand ich auch, es gehen auch Sachgründungen mit Autos, Aktienpaketen und so weiter. Gott sei Dank, ne? Wenn man das Bargeld nicht hat, dann nimmt man halt eine Sache, macht man eine Sachgründung. Ganz beruhigend. Wer sich nicht entscheiden kann, ob er gewerblich oder freiberuflich tätig ist, also ob er jetzt ein Gewerbe hat, wie ein Laden, oder ob er freiberuflich tätig ist in einem Atelier, der kann das auch mischen. Also eine Mischform zwischen der gewerblichen und der freiberuflichen Tätigkeit ist möglich. Außerdem kann man auch immer noch auf Lohnsteuerkarte arbeiten, also in einem Angestelltenverhältnis, und zwar bis zu 50 Tage oder 2 Monate am Stück im Jahr. Dann ist es immer noch steuer- und sozialversicherungsfrei. Das heißt, der Verdienst ist frei. Und wichtig ist, dass man also weniger auf Lohnsteuerkarte arbeitet als in seiner freiberuflichen Tätigkeit. Sobald es überhand nimmt, ist man natürlich, hat man eine halbe Stelle oder eine ganze oder was auch immer. Also quasi, man muss bei dieser 50-Tage-Zeit bleiben oder 2 Monate am Stück auf Lohnsteuerkarte, dann ist es steuer- und sozialversicherungsfrei. Das ist dann ein kurzfristiges Angestelltenverhältnis. Wenn man jetzt eine halbe Stelle hat, zum Beispiel 25 Stunden, dann kann man bis zu 40 Stunden die Woche aufarbeiten. Im Sinne von, man kann dann eben, wenn man 20 Stunden als halbe Stelle hat, kann man auch 20 Stunden nebenbei freiberuflich arbeiten. Wichtig ist also, dass das feste Arbeitsverhältnis überwiegt, sowohl vom Einkommen her als auch von der Zeit. Dann muss man für die zusätzliche Tätigkeit, zum Beispiel die Selbstständigkeit, keine Sozialversicherung bezahlen. Das heißt, ich muss also gucken, dass ich eben nicht 20 Stunden arbeite, sondern mindestens 21, damit ich also 21 Stunden lang ein festes Arbeitsverhältnis habe. Dann bin ich darüber sozialversichert und dann kann ich in meinen restlichen 19 Stunden Wochen Arbeitszeit eine zusätzliche Tätigkeit machen. Das Interessante ist, mehr als 40 Stunden pro Woche gehen nicht. Denn das ist der Wert für einen Vollarbeitnehmer, dass man also tatsächlich vielleicht 60 Stunden die Woche arbeitet, das taucht nirgendwo auf und das darf man auch nicht angeben, weil man von 40 Stunden die Woche ausgeht als Vollarbeitnehmer. Das würde heißen, dass niemand mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten darf. Ein bisschen absurd, ne? Aber genauso absurd ist es, dass das ALG-2-Bezieher und das nur am Rande automatisch die Kirchensteuer abgezogen bekommen. Darüber sind wir bekommen über diese einzelnen Sachen, die abgezogen werden automatisch oder auch nicht automatisch, wie zum Beispiel die Kirchensteuer. Und Sozialleistungen sind ja nicht steuerpflichtig und trotzdem wird ALG-2-Beziehern automatisch die Kirchensteuer abgezogen. So viel zu Absurditäten am Rande. Ebenfalls fast unter Absurdität fällt das Wort Gleitzonenrechner. Mit dem Gleitzonenrechner kann man die Gleitzonen ausrechnen. Und zwar ist es der Bereich zwischen 400 Euro und einem Cent und 800 Euro. Denn ab 400 Euro und einem Cent, also alles, was über 400 Euro ist, ist man, wenn man irgendwo arbeitet, sozialversicherungspflichtig, Versicherung ist abgedeckt. Und alles, was bis 800 ist, bis 800 Euro ist, liegt innerhalb von der Gleitzone, bei der der Arbeitnehmer auch noch Geld spart, wenn er das macht. Dann zahlt man irgendwie nur 40 Euro oder so im Monat und ist sozialversichert und rentenversichert und alles, was man noch so versichert sein muss. Und es ist viel günstiger, als wenn man quasi nur einen 400-Euro-Job hat. Also 400-Euro-Jobs sind gar nicht so erstrebenswert. Besser 400 Euro und 1 Cent, irgendwas bis 800 und dann in der Suchmaschine seiner Wahl den Gleitzonenrechner eingeben und dann kann man gucken, genau wie viel man da bezahlt und was da abgedeckt ist. Für mich interessant war, dass wenn man im Jahr mehr als 4.800 Euro über Dozententätigkeiten verdient, dann gibt es eine Pflichtversicherung für Rente. Und zwar auf Grundlage von, man halte sich fest, einem über 100 Jahre alten Gesetz, das sich gegründet in der Pflichtversicherung von damals Hauslehrern. Und damit die also im Alter nicht dem Staat auf die Tasche legen, mussten die sich pflichtversichern. Und das ist heute immer noch so, wenn man also mehr als 400 Euro Einkommen hat im Monat oder im Jahr mehr als 4.800, dann ist man pflichtversichert bei der Rente. Man muss dann sich rentenversichern, ob man will oder nicht. Man muss also tatsächlich überschlagen, was macht man für Dozententätigkeiten oder für wie viel Geld. Der nächste große Komplex, ich habe deshalb nochmal tief durchgeatmet, ist gar nicht so einfach, nämlich die Regelbesteuerung. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so akustisch versteht. Wenn ich davon ausgehe, Rechenbeispiel, dass ich vom Kunden 100 Euro netto bekomme, dann muss ich 7 Euro Umsatzsteuer dazu denken, weil ich dem ein Bild gemalt habe. Gehen wir mal davon aus, der kauft ein Bild. Also 100 Euro plus 7 Euro Umsatzsteuer, die ich ja draufschlagen muss, weil das ist ja sonst, also dafür kann ich ja nichts. Dann sind es 107 Euro brutto, also mein Umsatz. Bis 150 Euro muss man übrigens die Steuer nicht ausweisen. Da steht dann 107 Euro inklusive Steuern. Und da steht dann nicht, wie viel davon meine Steuern sind. Ab 150 Euro muss man Steuern gesondert ausweisen. So, dann ist es so, dass ich zum Beispiel, also ich habe mir ein Bild verkauft für 107 Euro. Und für das Bild habe ich jetzt allerdings eine Leinwand gekauft, die hat 80 Euro gekostet. Das ist meine Nettoausgabe. Und für den Bilderrahmen habe ich 19% Umsatzsteuer bezahlt, weil ja auf alles außer Waren des täglichen Bedarfs und eben kreative Tätigkeiten 19% sind. Das heißt, ich habe brutto 95 Euro ausgegeben. Ja, 80 Euro mein Rahmen plus 19% Umsatzsteuer sind 15 Euro ungefähr. 95 Euro habe ich ausgegeben. Wenn ich jetzt eine Umsatzsteuervoranmeldung mache, was ich dann jeden Monat machen müsste, am Anfang bei der Selbstständigkeit, Dann rechne ich 7 Euro Umsatzsteuereinnahme gegen 15 Euro Umsatzsteuerausgabe und komme auf 8 Euro, die ich also minus gemacht habe. Und die bekomme ich vom Finanzamt erstattet. Das heißt, wenn ich jeden Monat meine Umsatzsteuervoranmeldung mache, die muss man immer bis zum 10. des Folgemonats machen, oder mit einer Dauerfristverlängerung um einen weiteren Monat, dann erst zum 10. des nächsten Monats, aber eigentlich also regelmäßig, kann ich Umsatzsteuer, die ich zu viel ausgegeben habe, zurückbekommen. Und das ist der Grund, warum sich also die Regelbesteuerung bei großen Ausgaben sehr gut lohnt im Vergleich zur Kleinunternehmerregelung. Denn wenn ich, gerade wenn ich viel Ausgaben habe, dann hilft und wenig Einnahmen, hilft mir das eben, dass ich die Steuer wieder zurückbekomme. Und wenn man am Anfang keinen Gewinn macht, dann überrascht es niemanden, aber wenn man im Laufe der Jahre überhaupt keinen Umsatz macht und also sich der Umsatz nicht ändert oder auch nicht steigt oder man also überhaupt da nicht auf einen grünen Zweig kommt, dann fällt offiziell die Selbstständigkeit nicht mehr unter Selbstständigkeit, sondern unter Liebhaberei. Und dann fällt es unter eine andere Abrechnungsvariante. Da unsere Dozentin davon ausgegangen ist, dass es bei uns nicht in Liebhaberei endet, die Optimistin, haben wir darüber nicht weiter diskutiert, aber ist doch schön, das ist tatsächlich die Fachsprache. Es heißt dann Liebhaberei im Steuerbereich. Genau. Genau, gerade hatte ich gesagt, Regelbesteuerung ist manchmal besser als Kleinunternehmerregelung. Was ist das jetzt? Kleinunternehmerregelung ist das, was erstmal einfacher klingt, aber dann vielleicht doch nicht so ganz. Und zwar ist es so, dass man bei einer Kleinunternehmerregelung von der Regelbesteuerung befreit ist. Das heißt, man ist umsatzsteuerfrei, muss also keine Umsatzsteuer ausweisen. Kann die natürlich dann aber auch nicht einnehmen. Bedingung ist, dass man maximal 17.500 Euro im Jahr an Umsatz macht, also in 12 Monaten. Irgendwas mit 1.500 Euro im Monat. Das heißt, brutto ist netto und das heißt aber auch, man kann keine Steuern absetzen. Wenn ich jetzt was Teures kaufe, zum Beispiel einen neuen Computer, dann kann ich das nicht absetzen, die Steuern, die ich da bezahlt habe. Das heißt, wenn ich große Investitionen mache, was für mich ja persönlich ein Computer wäre, kann ich das nicht absetzen und es lohnt sich nicht. Bei der Kleinunternehmerregelung muss ich trotzdem eine Umsatzsteuererklärung mit Gewinnermittlung machen und muss dann bei der Einkommensteuererklärung verschiedene Anlagen anfügen, zum Beispiel Anlage S für selbstständige Freiberufler, Anlage N für Werbung, Arbeitnehmer, Lohnersatzleistungen, wenn ich zum Beispiel ALG 2 bekomme. Sonst muss ich Anlage N nicht machen. Und dann gibt es noch eine Anlage für Versicherungen. Anlagevorsorge heißt es. Die gibt es wohl auch noch nicht so lange. Und die reduziert dann das zu versteuernde Einkommen. Dort kann ich alle meine Versicherungen angeben. Das wusste ich auch noch nicht. Und ja, das ist eigentlich ziemlich praktisch, vor allen Dingen, wenn man denkt, wie viel man für Versicherungen im Moment bezahlt. Genau, der letzte Satz ist: zu niedriger Gewinn ist nicht günstig in der Bewertung. Und ich gebe ehrlich zu, dass ich mich gerade nicht mehr so ganz erinnere, was ich mir damit eigentlich merken wollte. Auf jeden Fall, ach genau, doch, es besteht ja die Chance oder sagen wir die Gefahr, dass es eine Kontrolle gibt. Und dann ist es eben so, wenn die Steuererklärung durchgucken, wenn man also zu wenig Gewinn macht, wirkt es immer irgendwie seltsam. Das heißt also, man sollte lieber mehr Gewinn machen, das ist dann günstiger in der Bewertung. Ich vermute, dass ich mir das damit sagen wollte. Ich denke aber auch, dass sich das vieles wiederholen wird. Die nächste Folge Steuer gibt es am Mittwoch. Habe ich was Wichtiges vergessen, was nicht, also nicht wichtig, aber schon irgendwie interessant und lustig. Die Post ist übrigens steuerfrei. Alle anderen Dienste, also alle postähnlichen Dienste, die sich damit beschäftigen, dass sie Briefe oder Pakete oder irgendwas anderes von A nach B transportieren, zahlen 19% Steuern, aber die Post ist steuerfrei. Steht angeblich auch auf dem Kassenzettel. Ich habe leider gerade keinen da, aber Sie können ja mal darauf achten, ist die Post steuerfrei. Steht wohl mit drauf. Das war es jetzt aber wirklich für heute aus der wunderbaren Welt der Steuern. Am Mittwoch geht es ja schon weiter. Da wird der, Moment, ich gucke kurz nach, da füllen wir irgendwas aus, wurde uns schon angekündigt. Und zwar, Moment, und zwar den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Bis dahin waren es erstmal genug Steuern, glaube ich.